Ja, lasst uns noch einmal um den Segen des Herrn bitten. Unser Vater im Himmel, wir beten dich an, den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, und wir bitten dich, dass du uns an diesem Abend segnen möchtest durch deine Gegenwart. Wenn wir gemeinsam dein Wort auftun und darüber nachdenken, was wir darin finden, gelehrt finden über dein Wirken durch den Heiligen Geist in dieser Welt, dann bitten wir dich, Herr, dass du uns erleuchtest und Einsicht gibst und uns belehren möchtest durch dein Wort. So segne uns denn an diesem Abend miteinander. Amen. Ja, ich möchte an diesem Abend heute etwas Großes mit euch versuchen. Ich möchte heute das Werk des Heiligen Geistes in der Geschichte mit uns betrachten. Dabei kein Mikroskop mehr vornehmen, kein Teleskop, sondern eher ein ganz großes, breites Weitwinkelobjektiv und die Geschichte des Werkes des Heiligen Geistes in dieser Welt von Anfang bis jetzt, vielleicht auch in der Zukunft, mit uns bedenken. Das ist ein sehr weiter Bogen, den ich mit euch spannen möchte. Und es ist ein Bogen, der uns natürlich in die Geschichte führt. Und wir haben heute einen geschichtsträchtigen Tag, zum 497. Mal wiederholt es sich, oder wiederholt sich nicht, aber ist die Erinnerung daran, dass Martin Luther 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg geschlagen hat. Geschichte, Kirchengeschichte ist etwas, was manche Leute heute nicht wirklich vom Hocker reißt, sie nicht wirklich interessiert. Manche jungen Leute sieht man heute mit einem Motto durchs Leben gehen, kurz nennt man es jetzt mittlerweile einfach YOLO, You Only Live Once. Ja, heute, jetzt, hier, das interessiert mich. Was interessiert mich Kirchengeschichte? Was interessiert mich, was in der Geschichte gewesen ist früher? Ja, manche Sprachlehrer wissen es auch, dass die Schüler selten übers Präsens hinauskommen und die bleiben dann eher immer nur in der Gegenwart. Aber Gott ist ein Gott der Geschichte. Und er ist der Gott, der in der Geschichte wirkt. Und er möchte auch, dass wir uns mit der Geschichte befassen und dass wir in der Geschichte sein Wirken und Werk erkennen. Es ist wichtig für uns und deshalb möchte ich es voranstellen hier, was im Psalm 78 in Gottes Wort zu finden ist, wo uns Asaf daran erinnert, wie wichtig es ist, dass wir die Geschichte nicht vergessen, sondern uns daran erinnern und sie weitergeben. Ich denke, gerade diese Worte im Psalm 78, die ersten 7 Verse, die ich mit uns lesen möchte, sind uns eine Ermahnung daran, dass wir uns erinnern, dass wir nicht vergessen, dass heute der Reformationstag ist. Es ist nicht der Tag des Gruselns und der Gespenster und was auch immer die Leute draus machen wollen. Nein, es ist der Tag, an dem Gott etwas Großes getan hat, hier in diesem Land. Wir lesen im Psalm 78, höre mein Volk auf meine Weisung, neigt euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Ich will meinen Mund öffnen zu einem Spruch hier hervorbringen, Rätsel aus der Vorzeit, was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen, ihren Söhnen und der künftigen Generation erzählen, die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, damit die künftige Generation sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und ihre Taten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Dazu erinnern wir uns in dieser Geschichte, in der Kirchengeschichte, in der Geschichte des Heilswerkes Gottes in dieser Welt, des Wirkens des Heiligen Geistes in der Geschichte, damit wir auf Gott vertrauen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Ich hoffe, dass uns das auch Anlass gibt, hier an diesem Abend über das Werk des Heiligen Geistes in der Geschichte nachzudenken, damit wir sehen, wie Gott gewirkt hat. Und wie er am Wirken ist und dass wir das nicht vergessen, sondern weitergeben an unsere Kinder, damit diese Kinder diesen Enkeln wieder weitergeben können. Und ihr wisst, ich habe es angesprochen, vor 497 Jahren hat Martin Luther 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen. Damals enorm aktuell. Wir haben heute früh beim Frühstück versucht, uns mal ein bisschen hineinzulesen. Wir sind nicht so weit gekommen, weil irgendwie es doch schon für uns ziemlich weit weg ist. Aber wenn wir genau hingucken, stellen wir fest, Luther hat 95 Thesen geschrieben. Manche Leute sagen, naja, das sind ihm 5 nicht mehr eingefallen, dann hätte er 100 gehabt. Ich werde diesem Abend 5 Thesen voranschicken, damit unser Denken irgendwie ein bisschen wach bleibt. Vielleicht ergänzen wir das ja. Nee, ist nicht als Ergänzung zu den 95 gedacht. Und 4 möchte ich einfach voranstellen, um das Werk des Geistes mit uns zu bedenken. Einfach Thesen in den Raum stellen, die uns so ein bisschen das Denken anregen sollen, uns das schmackhaft machen sollen, worum es geht. Eine erste These: Der Heilige Geist kommt nicht erst mit Pfingsten. Der Heilige Geist kommt nicht erst mit Pfingsten. Manchmal hat man so den Eindruck, naja, vorher gab es vielleicht gar keinen Heiligen Geist, Pfingsten, auf einmal war er da. Eine These: Nein, das war nicht so. Eine zweite: Der Heilige Geist wirkt nicht immer in gleichem Maße. Eine dritte These: Pfingsten markiert einen wichtigen Einschnitt im Wirken von Gottes Geist. Und was es genau ist, werden wir dann hoffentlich sehen. Und eine vierte These: Das Wirken des Heiligen Geistes in der Geschichte ist von Erweckungen gekennzeichnet. Und wer durchhält und nicht einschläft, wird am Ende des Vortrags auch die 5. These hören. Das wird mein Resümee, und da können wir dann gespannt drauf warten, was diese sein wird. Ich will ganz früh anfangen, denn der Heilige Geist ist nicht irgendetwas. Gerd hat es vorhin schon in seiner Einführung angesprochen. Der Heilige Geist ist eine der 3 Personen Gottes, und Nathanael wird morgen zu dieser Lehre noch einiges mehr sagen. Aber der Heilige Geist ist von Anfang an da. Und nicht erst von Anfang an, sondern schon davor, von Ewigkeit, seit immer schon. Es gab keine Zeit, in denen es den Heiligen Geist nicht gegeben hätte. Er ist Teil Gottes. Und in Hebräer 9, Vers 14 wird er auch einmal der ewige Geist genannt. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, hat keinen Anfang und hat kein Ende. Er ist Gott. Er ist eine der 3 Personen Gottes. Und vor aller Zeit, als es die ganze Schöpfung und die Welt noch nicht gab, war der Heilige Geist mit Gott im Vater und Gott im Sohn. Und er bleibt dann auch nicht sozusagen bis Pfingsten untätig, sondern ganz im Gegenteil, er ist von Anfang an wirksam. Und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Wer so eine echte Bibel hat, nämlich mit Altem und Neuem Testament, kann mit mir mal ganz vorn anfangen. Weil, wenn nur das Neue Testament ist, dann haben wir das Alte nicht dabei und dann fehlt was. Im Alten Testament gucken wir auf die allererste Seite. Und wir stellen fest, der Heilige Geist ist von Anfang an wesentlich wirksam. Auch schon im Alten Testament. Im Alten Testament möchte ich 2 Bereiche herausgreifen, wo wir sehen, dass der Heilige Geist wirkt. Das eine ist die Schöpfung, wo wir gleich hingucken werden. Das zweite: Der Heilige Geist wirkt dort im Besonderen durch Prophetie. Und dann in einem kleinen Exkurs zeigen, dass es auch da im Alten Testament schon unterschiedliche Stärken, Maße, Ausmaße des Werkes des Heiligen Geistes gibt. Aber lass uns zunächst gucken, wie der Heilige Geist in der Schöpfung bereits wirksam ist. Und ich will es mal so sagen, der Heilige Geist wirkt in der ersten Schöpfung mit, in der Erschaffung dieser Welt, der Schaffung des Sichtbaren von Himmel und Erde und all diesen Lebewesen und Geschöpfen, die darauf sind. Da ist der Heilige Geist mit am Wirken. Und als kleine Gedankenanregung: Er ist dann auch wesentlich an der Neuschöpfung, der Wiedergeburt beteiligt, wie wir es in Johannes Evangelium im 3. Kapitel lesen, dass wir durch den Geist wiedergeboren werden müssen. Dazu möchte ich aber hier heute nichts sagen. Wir lesen im 1. Buch Mose bereits im 2. Vers vom Heiligen Geist: Die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Heilige Geist war schöpferisch mit beteiligt in der Schöpfung. Er ist diese schöpferische Urkraft, die alles erschuf. Er ist der lebensschaffende Odem, wie wir es beispielsweise im Psalm 104 oder in Hiob 27, Vers 3 wiederfinden. Und ein Freund Hiobs, der Elihu, kann es so bekennen in Hiob 33, Vers 4. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Der Geist Gottes hat mich gemacht. Und hier möchte ich, ohne morgen der Dreieinigkeit, Lehre von der Dreieinigkeit viel vorwegzunehmen, doch kurz exemplarisch aufzeigen, ja, der Heilige Geist, er ist hier am Werk in der Schöpfung. Aber er tut es nie allein. Er tut es immer im Verbund mit Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Und wir sehen das gerade auch in der Schöpfung sehr schön, dass alle drei Personen mit beteiligt sind. Denn wenn wir unsere Bibel auf der ersten Seite öffnen, fängt die nicht mit Vers 2 an, sondern mit Vers 1. Und in Vers 1 lesen wir, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dort ist von Gott dem Vater die Rede. Und dann in Vers 2 lesen wir von dem Heiligen Geist, der über dem Wasser schwebt. Und wir finden es an anderer Stelle, beispielsweise im Kolosserbrief, im ersten Kapitel, Vers 15 bis 17, dass Jesus Christus der Schöpfer aller Dinge ist. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Jesus Christus, der Schöpfer. 1. Mose 1, Vers 1, der Vater. 1. Mose 1, Vers 2, der Heilige Geist. Und dann ganz konkret im Kolosserbrief, Gott, der Sohn. Wir finden ihn in 1. Mose 1, wenn es heißt, Gott spricht. Jesus Christus, das schöpferische Wort Gottes. Und wir finden es dann in 1. Mose 1, Vers 26, dass Gott in seiner Trinität, diese drei Personen Gottes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, bereits miteinander ratschlagen. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Er spricht von sich nicht in der Einzahl, sondern in dieser Mehrzahl der Personen Gottes. Ein Zeugnis für das Zusammenwirken der drei Personen Gottes in der Schöpfung. Oder beispielsweise im Psalm 33, Vers 6, dort lesen wir durch das Wort des Herrn, im griechischen Übersetzung ist dann von dem Logos die Rede, wer soweit weiß, dass das im Neuen Testament dann immer von Christus auch gebraucht wird. Das Wort, das Herrn Wort ist der, Entschuldigung, durch das Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch oder den Geist seines Mundes. Wir finden eben, diese drei Personen Gottes sind alle in der Schöpfung beteiligt. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und der Heilige Geist kommt sozusagen nicht erst zu Pfingsten, sondern er ist von Ewigkeit da. Und er ist bereits in der Schöpfung mit wirksam und hilft, dass diese Schöpfung hier ins Dasein kommt. Und wirkt nicht losgelöst vom Vater, nicht losgelöst vom Sohn, sondern in enger Harmonie mit den anderen Personen Gottes. Wenn wir dann das Alte Testament weiter betrachten, dann sehen wir eine wichtige Wirkungsweise des Heiligen Geistes, nachdem die Schöpfung ins Dasein gerufen wurde, dass der Heilige Geist in der Prophetie wirksam ist, da wo Gott sich dem Menschen offenbart. Dass der Geist Gottes Menschen Gottes Offenbarung bringt. Und so sprechen im Alten Testament Propheten in Gottes Namen durch den Heiligen Geist. David bezeugt es zum Beispiel in 2. Samuel, Vers 23, Kapitel 23, Vers 2, nur um ein Beispiel zu nehmen, sind seine letzten Worte auf dem Sterbebett. Und dort sagt David, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet, Gottes Geist. Und Petrus betont es im zweiten Petrusbrief, dass das für alle alttestamentlichen Schriften für die göttliche Offenbarung im Alten Testament überhaupt gilt. In 2. Petrus Kapitel 1, wenn ihr das vielleicht noch mit aufschlagen wollt, 2. Petrus 1, Vers 19 bis 21, dort geht es dann um das Alte Testament. Dort sagt er, so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe an einem dunklen Ort, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Die alttestamentliche Offenbarung Gottes, Schrift geworden im Alten Testament, die Prophetien des Alten Testamentes sind durch Gottes Geist gewirkt, von Gottes Geist gehaucht, wie es dann mal in 2. Timotheus 3, Vers 6 heißt. Die alttestamentlichen Propheten reden nicht einfach von sich her, sondern Gottes Geist spricht durch sie. Dabei nennt die Heilige Schrift auch Männer wie Henoch zum Beispiel in Judas 14 oder Abraham oder die Patriarchen Propheten. Auch diese Männer haben Gottes Geist gehabt und von Gott her gesprochen. Männer, die noch lange vor der Zeit gelebt haben, bevor die Heilige Schrift geschrieben wurde. Und so sehen wir im Alten Testament immer wieder Männer Gottes, getrieben durch den Heiligen Geist, die Gottes Wort reden. Durch direkte Offenbarung, durch Inspiration Gottes, Gottes Wort reden, aber eben getrieben vom Heiligen Geist, wie Petrus das sagt. Und jetzt gibt es manchmal den einen oder anderen, der denkt, naja, dann war das eben so im Alten Testament und dann war das normal, dass Gott auf diese Weise gesprochen hat, dass der Heilige Geist Männer zur Prophetie angeregt hat und Gott sich direkt Menschen offenbart hat. Auf verschiedene Arten und Weisen. Die einen haben was gehört, die anderen haben was gesehen, die anderen hatten Träume. Und das war wohl normal so. Aber wir stellen, wenn wir das Alte Testament bereits ansehen und genau hingucken, fest, dass das nicht immer in gleichem Maße so war. Sondern es gab Zeiten, in denen es ja durchaus mehr von diesem Reden Gottes gab, aber es gab auch Zeiten der Dürre, Zeiten, in denen Gottes Geist nicht so viele Menschen angesprochen hat oder befähigt hat, prophetisch zu reden. Es gab Zeiten geistlicher Erweckung. Jemand hat mal 12 solche Zeiten gezählt. Ich habe das in einem Buch gelesen, das heißt Give Him No Rest, A Call to Prayer for Revival von Errol Hulse. Wer das vielleicht mal sich anschauen mag hinterher. Aber es gibt auch Zeiten, in denen es nicht so ist. Zeiten, in denen Gottes Geist besonders wirksam war. Ich möchte nur eine herausgreifen, kurz anreißen. Esra Kapitel 1. Am Ende der Exilszeit, im babylonischen Exil, heißt es dort bereits im ersten Kapitel, im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Und dann im 5. Vers lesen wir davon, dass diejenigen, die Gottes Geist erweckte, dass die bereit waren, hinaufzuziehen, um in Jerusalem das Haus des Herrn zu bauen. Wo Gott Menschen auf einmal in besonderer Weise durch seinen Geist erweckt und beruft, sein Werk zu tun. Aber es gibt im Alten Testament dann auch gar nicht wenige Zeiten, in denen sich Gottes Geist sehr rar macht, in denen Gott auf einmal nicht mehr so häufig spricht. Vielleicht kennt ihr diese Begebenheit, wo Samuel bei dem Eli ist und Gott zu Samuel spricht und Samuel dann dreimal zu dem Eli kommt und sagt, ja, was ist eigentlich? Und dann sagt der Eli, ja, es ist wohl Gott, der mit dir redet. Und Gott spricht dann zu dem jungen Samuel, der dort in der Stiftshütte ist, bei dem Eli. Und da lesen wir in 1. Samuel Kapitel 3, Vers 1, der junge Samuel diente dem Herrn vor Elia. Eli, vor Eli, und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. Oh. Zu jener Zeit, als Samuel jung war, also am Ende der Richterzeit, da war das selten geworden. Gott hat nicht oft geredet. Kaum Visionen. Und an anderen Zeiten sollte dieser Mangel noch dramatischere Ausmaße annehmen. Asaf bekennt in Psalm 74, Vers 9, Zeichen für uns sehen wir nicht. Kein Prophet ist mehr da. Und keiner bei uns ist da, der weiß, bis wann. Und Amos muss ein Strafgericht verkünden, in Kapitel 8, Vers 11 und 12. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, Herr, da sende ich Hunger ins Land, nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Und sie werden wanken von Meer zu Meer und vom Norden bis zum Osten. Sie werden umherschweifen, um das Wort des Herrn zu suchen, werden es nicht finden. Und so sehen wir, wenn wir das Alte Testament lesen, es gibt Zeiten geistlicher Erweckung. Es gibt Zeiten großer Aufbrüche. Ich hatte kurz angesprochen zur Zeit Esras. Aber es gibt auch Zeiten enormer Dürre. Zeiten, in denen Gottes Geist nicht viele Menschen prophetisch angesprochen hat, in denen es kaum Visionen gab oder keine Propheten mehr da sind, in denen es Dürre war im Land. Und ihr alle wisst, dass in der Zeit 400 vor Christus etwa bis zu Jesu kommen, die Prophetie erstmal vorbei war. Das Alte Testament war abgeschlossen. Und es war eine Zeit ohne besonderes Reden Gottes an sein Volk. Der Heilige Geist wirkt. Er wirkt bereits in der Schöpfung. Er wirkt in der Zeit des Alten Testaments durch Prophetie. Er wirkt nicht immer in gleichem Maß. Mal mehr, mal weniger. Wenn wir aber jetzt das Neue Testament aufschlagen und wer sich bei Gelegenheit die Zeit nehmen möchte, auch mal eine Konkordanz zu nehmen oder das in irgendeiner Computerbibel nachguckt, der wird feststellen, ja, im Neuen Testament lesen wir jetzt auffällig mehr vom Heiligen Geist. Im Alten Testament lesen wir nicht so viel vom Heiligen Geist oder vom Geist Gottes. Es ist viel häufiger dort vom Wirken des Heiligen Geistes die Rede. Und wir sehen das bereits im Dienst Jesu oder in der frühen Geschichte Jesu, dass sein leiblicher Vater der Heilige Geist ist. Beispielsweise bei Matthäus ersten Kapitel oder Lukas im ersten Kapitel ist ganz klar bezeugt, nicht Josef war der Vater von Jesus, sondern der Heilige Geist ist Jesu Vater. Und dann lesen wir in Lukas Kapitel 1, Vers 41 und 67 von Elisabeth und von Zacharias, dass sie mit Heiligem Geist erfüllt waren. Und von ihnen lesen wir dann Prophetien, die sie aussprechen, von Gottes Geist erfüllt. Übrigens eine Beschreibung, dass jemand, ein Mensch von Heiligem Geist erfüllt war, die wir sonst im Neuen Testament erst wieder nach Pfingsten lesen. Aber bei ihnen finden wir das auch schon. Und ebenso war Gottes Geist auf Simeon, der da im Tempel war, als Jesus in den Tempel gebracht wurde und er prophezeit über Jesus. Der Heilige Geist ist also sehr früh auch in der Kindheitsgeschichte Jesu schon zu finden, eben besonders natürlich, dass Maria von dem Heiligen Geist schwanger wird, aber dann eben auch bei Zacharias, bei Elisabeth, bei Simeon, der Heilige Geist wirkt. Und von Jesus weissagt Johannes der Täufer, beispielsweise in Markus 1, Vers 8, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber, also Jesus, wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und bei der Taufe Jesu selbst offenbart sich Gott dann in seiner Trinität. Lukas 3, 22, der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube stieg auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel kam, Der Vater, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Da haben wir Jesus, den Sohn, im Wasser, Gott, den Vater, der aus dem Himmel spricht, der Heilige Geist, der in der Gestalt einer Taube auf Jesus herabkommt, die drei Personen Gottes in der Taufe Jesu. Und so sehen wir, dass der Heilige Geist auch im Neuen Testament von Anfang an wirksam ist. Kindheitsgeschichte Jesu. Am Anfang des Dienstes Jesu, als er in den Dienst eingesetzt wird, bei seiner Taufe. Aber jetzt gibt es im Neuen Testament auch so ein paar Stellen, über die wir nach all dem, was ich gesagt habe, dann vielleicht doch stolpern müssen. Wir haben gesehen, okay, der Heilige Geist ist von Ewigkeit, ist in der Schöpfung wirksam, er ist im Alten Testament in den Propheten wirksam. Wir sehen das auch in der frühen Kindheitsgeschichte Jesu. Und dann lesen wir Stellen wie, lasst uns eine aufschlagen, Johannes Kapitel 7, Vers 39. Johannes Kapitel 7, Vers 39. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Noch war der Geist nicht da. Oder in Johannes 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, also das ist ein anderer Begriff für den Heiligen Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn euch senden. In Apostelgeschichte 1, Vers 5 heißt es dann, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Was bedeuten diese Stellen jetzt? War der Heilige Geist nun doch noch nicht da? Wie es heißt in Johannes 7, 39, noch war der Geist nicht da? Wie passt es jetzt zusammen mit dem, was wir vorher gesehen haben? Wie passt es mit dem zusammen, dass auch schon vor Pfingsten vom Wirken des Heiligen Geistes ganz offenkundig die Rede ist? Und das führt uns zu einer weiteren Stelle, über die wir stolpern sollten. Nämlich dem Missionsbefehl, wie wir ihn im Johannesevangelium finden, in Kapitel 20. Lass uns ein bisschen weiterblättern hier im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 21 bis 23. Jesus, der Auferstandene, Jesus begegnet seinen Jüngern und dort hören wir von ihm, er spricht wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Jesus, der auferstandene Jesus, noch vor seiner Himmelfahrt, kommt hier in den Kreis seiner Apostel, haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Wann haben sie ihn denn jetzt empfangen? Hier oder erst am Pfingsten? Oder legt diese Stelle nicht gerade nahe, dass die Jünger hier den Heiligen Geist empfangen haben? Und wenn das so ist, ja, was ist dann am Pfingsten passiert? Pfingsten markiert einen unübersehbaren Wendepunkt im Wirken des Heiligen Geistes. Aber was passiert am Pfingsten eigentlich? Wir sehen, vorher ist der Heilige Geist am Wirken. Wir sehen, selbst die Jünger, die Apostel, empfangen hier den Heiligen Geist. Aber was ist dann am Pfingsten passiert? Ich möchte einige Punkte nennen. Ein erstes, Mit Pfingsten beginnt die Endzeit. Wir haben uns die ganze Geschichte hindurch angesehen, wo der Heilige Geist am Wirken ist. Im alten Bund, in Christus. Aber mit Pfingsten beginnt nun die Endzeit. Joel weissagt im dritten Kapitel, in den ersten fünf Versen: Danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Greise werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über Knechte und über Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und was Joel hier über die Endzeit weissagt, das zitiert Petrus an Pfingsten in Apostelgeschichte 2. Und er sagt, das ist es, was am Pfingsten passiert ist. Dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Das könnt ihr hier sehen. Apostelgeschichte 2, Vers 16. Petrus sagt, das ist es. Joel hat es geweissagt. Und jetzt beginnt diese Endzeit. Was ist jetzt neu an Pfingsten? Der Heilige Geist wird auf einmal über alle Gläubigen ausgegossen. Männer und Frauen, Kinder und Alte, Freie und Sklaven, Juden und Nichtjuden. Das kommt dann im Lauf der Apostelgeschichte noch. Ja, am Pfingsten direkt vielleicht noch nicht. Aber auch da haben wir schon Gläubige aus aller Herren Länder, wenn ihr dort lest, woher die alle kommen. Da ist eine Zäsur. Der Heilige Geist wirkt auf einmal in der Gemeinde Jesu auf eine ganz andere Weise und besiegelt damit den neuen Bund, den Christus gestiftet hat. Der neue Bund, über den Hesekiel beispielsweise weissagt, in Kapitel 36, vielleicht möchtet ihr das mit aufschlagen, Hesekiel Kapitel 36, Vers 26 und 27. Hesekiel Kapitel 36, Vers 26 und 27. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Gottes Verheißung für den neuen Bund. Und die bricht jetzt an Pfingsten. Und es ist die letzte Zeit in Gottes Heilsplan, die Endzeit, die damit beginnt. Die Erfüllung des neuen Bundes. Ein zweites, was sich am Pfingsten ändert: der Tempel Gottes, der Ort, an dem Gott wohnt, der ändert sich. Zum einen wohnt Gott fortab im Herzen aller Gläubigen. Wir haben es gerade hier gelesen bei Hesekiel. Lesen wir es auch beispielsweise im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Dass jeder Einzelne, der Gottes Geist empfangen hat, ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Dann aber auch dort, wo diese Gläubigen zusammenkommen, in der Gemeinde Jesu Christi, der Tempel Gottes ist. Auch das lesen wir im 1. Korintherbrief in Kapitel 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und dort spricht er die ganze Gemeinde an. Oder in Epheser Kapitel 2, Vers 21 und 22. Dass die Gemeinde Jesu Christi jetzt der Tempel Gottes ist, wo der Heilige Geist wohnt. Das ist neu an Pfingsten. Es ändert sich der Ort des Gottesdienstes, ganz grundlegend. Fortan ist der Ort der Anbetung Gottes, die Versammlung der mit Gottes Geist erfüllten Gläubigen in der Gemeinde und nicht mehr der Tempel in Jerusalem. Und insofern ist Pfingsten auch die Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde. Jesus Christus war leiblich in den Himmel aufgefahren. Er ist nicht mehr leiblich gegenwärtig Aber an seiner Statt sendet er zusammen mit dem Vater den Heiligen Geist und bleibt fortab durch den Heiligen Geist in den Gläubigen und in der Gemeinde Jesu Christi gegenwärtig. Eine zweite große Neuerung. Der Beginn der Endzeit und es gibt einen neuen Tempel Gottes, die Gemeinde Jesu Christi. Und ein drittes, was Pfingsten mit sich bringt, seine erste, durch Gottes Heiligen Geist gewirkte Erweckung. Woran können wir das festmachen? An Pfingsten empfangen die Apostel die Kraft aus der Höhe. Wir haben ja auch dieses Wochenende mit diesem Motto überschrieben, Kraft aus der Höhe. Am Pfingsten empfangen die Apostel Kraft aus der Höhe. Jesus hat ihnen das verheißen. Am Ende des Lukas-Evangeliums in Kapitel 24, Lukas Kapitel 24, Verse 45 bis 49. Gottes, Jesu letzte Worte an seine Apostel. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, angefangen von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Was bedeutet das? Vorhin hatte ich erwähnt, dass die Apostel zu jener Zeit ja auch den Heiligen Geist empfangen hatten. Aber was sehen wir die nächsten 10 Tage, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war und die Apostel in Jerusalem waren? Sie zwar den Heiligen Geist empfangen hatten, aber sie waren trotzdem zurückgezogen, für sich, oft hinter verschlossenen Türen, hielten sich versteckt, aber am Pfingsten schließen sie die Tür auf. Am Pfingsten predigen sie das Evangelium in allen Sprachen. Und die Menschen hören dieses Evangelium. Und fortan sehen wir auch die Apostel, wie sie furchtlos auftreten und wie sie ohne Angst mit Kraft aus der Höhe den Menschen das Evangelium predigen. Und diese besondere Wirkung des Heiligen Geistes zeigt sich dann auch darin, dass an jenem Pfingsttag 3000 Menschen zum rettenden Glauben an Christus finden. Eine außergewöhnliche Erweckung, die auch in der Apostelgeschichte nicht so oft vorkommt. Diese Apostel, die zwar den Heiligen Geist hatten, haben auf einmal mit Vollmacht gepredigt. Ohne Angst und ohne Scheu. Das ist ein viertes, was Pfingsten mit sich bringt. Die Erfüllung mit dem Geist. Die Erfüllung mit dem Geist, das ist es, was am Pfingsten geschehen ist. Und das ist es, was wir dann auch lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 4. Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist Gottes es ihnen eingab, auszusprechen. Und guck mal genau hin. Hier heißt es eben nicht, dass die Apostel den Heiligen Geist empfingen, wie in Johannes 20, sondern hier heißt es, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Und da besteht nun der entscheidende Unterschied. Es ist nämlich eine Sache, den Heiligen Geist zu haben und eine andere, den Heiligen Geist erfüllt zu sein, voll von ihm zu sein, diese Kraft aus der Höhe empfangen zu haben, um in Furchtlosigkeit den Menschen das Evangelium zu bringen. Und Gott hat den Gläubigen verheißen, dass wir den Heiligen Geist empfangen, wenn wir an ihn glauben. Aber er fordert uns auf, dass wir danach trachten sollen, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. In Epheser 5, Vers 18 und 19: Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Seit Pfingsten sind wir als Gläubige dazu aufgefordert, voll Heiligen Geistes zu werden und so die Kraft aus der Höhe zu empfangen. Und hier gibt es auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie das vonstatten ging, auch zur Zeit der Apostelgeschichte. In Kapitel 4, wo das Leben der ersten Gemeinde beschrieben wird, und dort lesen wir in Vers 31, dass sie zusammen beten. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Diesen Vers sollten wir uns gut merken. Werdet voll Geist, sagt Paulus im Epheserbrief. Und hier sehen wir es, was es zur Folge hat. Erfüllt mit Heiligem Geist haben sie Freimütigkeit, Kraft aus der Höhe, Gottes Wort zu reden. Und solche besondere geistliche Erweckung gab es dann fortan in der Kirchengeschichte immer wieder. Und wir verlassen jetzt sozusagen den Rahmen der Heiligen Schrift und sehen, wie der Heilige Geist in der Geschichte weiter wirksam war. Die Kirchengeschichte ist fortan davon gekennzeichnet, dass es Zeiten geistlichen Niedergangs gab, aber eben auch Zeiten geistlicher Erweckung. Was ist eine geistliche Erweckung? Nun, es ist eine Zeit, in der der Heilige Geist in größerem Maß gegeben wird. Der Heilige Geist ist eine anhaltende Gabe für alle Gläubigen. Jeder Gläubige empfängt den Heiligen Geist vom Herrn. Aber er ist nicht in anhaltend gleicher Fülle und Maß gegeben. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist, aber nicht jeder Gläubige ist voll von dem Heiligen Geist. Es gibt eben ein Mehr und ein Weniger. Und solche Zeiten, in denen Gottes Geist in besonderem Maße wirkt, in besonderem Maße Menschen mit Heiligem Geist erfüllt sind, die gab es dann immer wieder. Und gerade heute erinnern wir uns an den 31. Oktober 1517, als Martin Luther den Anstoß dazu gegeben hat, als er diese 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt hat. Und eine geistliche Erweckung durchs Land ging, ja durch ganz Europa, die damals bekannte Welt, mit der Reformation. Eine besondere Zeit von Gottes Wirken. Wir denken aber auch an Erweckungszeiten unter Männern wie Whitfield, Edwards, Charles Wesley, John Wesley in England, in Amerika, vielleicht auch an die Erweckung in Wales 1904. Aber wir müssen nicht immer nur in die angelsächsische Welt gucken, wir können das auch in unserem Land finden. Beispielsweise im 19. Jahrhundert, im Siegerland, am Niederrhein, Wuppertal, die Krummachers. Oder in der Lüneburger Heide, Ludwig Harms, in Württemberg, Ludwig Hofacker. Oder auch, will ich gerne hier erwähnen, weil es nicht weit ist von hier, im hessischen Hinterland. Das hört sich gefährlich an. Ein bisschen weiter die A45 hoch. Dort findet ihr bis heute die Auswirkungen jener Erweckungszeiten. Gottes Geist wirkt immer wieder in der Geschichte. Charles Spurgeon erlebte 1850, wenigstens ein Jahr der Erweckung. Über das hat Eric Heiden ein sehr schönes Buch geschrieben, das nur noch irgendwie antiquarisch zu kriegen heißt. Das heißt, die Kraft liegt in der Wahrheit. Spurgeon über Erweckung. Und er fasst dort sehr schön zusammen, worüber Spurgeon in jenem Jahr der Erweckung predigte. Kann man hier sehr schön im Inhaltsverzeichnis nachlesen. Also kann man natürlich auch das ganze Buch lesen. Ich lese euch nochmal diese Punkte vor. Worüber hat Spurgeon gepredigt in dem Jahr, als es Erweckung gab? Göttliche Erwählung, die allgemeine menschliche Verderbtheit, partikulare Erlösung, Wirksame Berufung, beharren bis ans Ende. Oh. Er war Calvinist. Ich denke, wir können auch einen Johann Gerhard Onken in diese Reihe der Erweckungsgeschichte einreihen. Ein Erbe, das wir gerne anknüpfen, an das wir gerne denken, wenn wir überlegen, wie vor 150 Jahren in Deutschland und auch in Europa an vielen Orten Baptistengemeinden entstanden sind, Menschen zum Glauben kamen und Jesus mit ganzem Herzen nachgefolgt. Es lohnt sich, diese kirchengeschichtlichen Zeugen von Gottes besonderem Wirken durch seinen Heiligen Geist im Einzelnen zu studieren. Dazu fehlt ein bisschen die Zeit, aber ich kann nur empfehlen, nehmt euch Biografien, schaut euch die Kirchengeschichte an. Gott hat immer wieder diese Zeiten besonderer Erweckung geschenkt. Ich möchte aber gerne anknüpfen daran, was Ian Murray in dem Buch Pentecost Today, also Pfingsten heute, Fragezeichen, The Biblical Basis for Understanding Revival, die biblische Grundlage, um Erweckung zu verstehen, ein sehr lesenswertes Buch, was er dazu schreibt, was kennzeichnet denn jetzt eigentlich eine biblische Erweckung, also in der Kirchengeschichte? Was macht das aus? Was kann man da immer wieder feststellen? Denn es gibt auch eine ganze Reihe an Ereignissen, wo Leute von Erweckung reden, wo man sagen muss, naja, ein bisschen eigenartig vielleicht. Aber was kennzeichnet jetzt Erweckung? Und ich will mich hier auf diese positive Seite beschränken. Er beschreibt auch viel falsch verstandene Erweckung. Er nennt 6 Punkte, woran man eine Erweckung erkennen kann. Ein erster: Erweckung stellt das Vertrauen in Gottes Wort wieder her. Und wir denken gerade an Martin Luther. Das war sein Thema. Zurück zur Heiligen Schrift. Da mag es Konzile gegeben haben, die irgendwas beschlossen haben, oder irgendwelche Kirchenväter haben was aufgeschrieben, oder der Papst hat irgendwas gesagt. Aber was hat das an Bedeutung? Wir müssen zurück zur Heiligen Schrift. Sola Scriptura. Und das ist Kennzeichen einer jeden geistlichen Erweckung. Häufig folgt geistliche Erweckung auch auf eine Zeit geistlichen Niedergangs, wie damals vor 500 Jahren. Oder auch die Zeit der großen Erweckung, 200 Jahre später. Gottes Wort. Und Gottes Wort allein besitzt die Kraft, Menschen von ihrer Sünde zu überführen und zur Buße zu leiten. Die erste These: Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen auf Erden eine stete Buße sei. Thema auch in den Thesen. Buße. Hinwendung zu Gott, Abwendung von der Sünde. Aber wer hat die Kraft, das zu bewirken? Im Hebräerbrief lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Wo ist die Kraft? In Gottes Wort. Und in Gottes Wort allein. Und Gott selbst muss uns durch sein Wort die Augen des Herzens öffnen. Und Owen bringt es sehr treffend auf den Punkt, wenn er sagt, dem Wort wohnt ein heiliges Licht inne. Aber es gibt einen Schleier, der die Augen der Menschen bedeckt, sodass sie es nicht recht erkennen können. Dass dieser Schleier weggenommen wird, ist das besondere Werk des Heiligen Geistes. Erweckung ist von der Verkündigung von Gottes Wort geprägt. Und aus Gottes Wort kommt diese Kraft der Erweckung. Paulus bekennt es im 1. Korinther im 2. Kapitel: Meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Das ist, was die Erweckung, eine echte Erweckung, immer wieder herstellt. Wahre Verkündigung von Gottes Wort. Das Wort Gottes steht im Zentrum. Und das führt dann auch dazu als zweites, dass man ein Verständnis dafür entwickelt, wer ist eigentlich ein Christ? Das ist auch der Zweck der Heiligen Schrift. 2. Timotheus 3, Vers 15, weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. In der Erweckung wird jetzt das Vertrauen in die Heilige Schrift wiederhergestellt. Das hat zur Folge, dass dass Menschen wieder zum rettenden Glauben an Christus finden und die reine Lehre neu geachtet wird. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. 1. Timotheus 4, Vers 16. Und da kommt ganz schnell die Frage, ja, wer ist jetzt eigentlich ein Christ? Ganz neu in den Mittelpunkt, typisch für Erweckung. Gemeinden, die lau geworden sind, wo man nicht so genau weiß, naja, das sind irgendwie alle so vielleicht dabei und man macht keinen so einen riesen Unterschied, wer jetzt wirklich mit dem Herrn lebt oder auch nicht. Und auf einmal kommen Menschen zum rettenden Glauben. Und sie erkennen, dass die Gemeinde Jesu aus solchen bestehen soll. Und das führt oft zu vielen Auseinandersetzungen, aber das ist, was Erweckung kennzeichnet. Ein drittes: Erweckung führt dann zur raschen Ausbreitung des Evangeliums. Dafür ist es vielleicht am ehesten bekannt, dass innerhalb von kurzer Zeit eine große Zahl von Menschen zum rettenden Glauben an Christus finden. Und ein viertes: Erweckung hat dann oft auch einen moralischen Einfluss auf die Gesellschaft. Dort, wo viele Menschen zum Glauben an Christus gefunden haben und ein Leben im Glauben führen, führt es oft zu Ehrlichkeit, neuer Arbeitsethik, oft auch zu einer neuen Wertschätzung von Frauen oder der Befreiung von Tyrannei. In Apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 5, Vers 13, dass das Volk sie rühmte. Ein fünftes: Erweckung verändert dann auch das Verständnis vom christlichen Dienst. Und man erkennt, wie wichtig es ist, dass man vollmächtige Prediger hat, die Gottes Wort gut studieren können, die das recht verstehen, aber dann eben in Vollmacht auch predigen können. Und wir finden in diesen Zeiten sehr oft, dass die Ausbildung von Pastoren und von Ältesten ganz neu in den Blickpunkt rückt. Und wir denken an die Universität in Wittenberg oder die Genfer Akademie oder Princeton Theological Seminary, große Namen in der Kirchengeschichte, wo man das besonders eben bedacht hat. Wir brauchen neue Ausbildung für die Männer Gottes. Und ein sechstes: Schließlich verändert Erweckung den öffentlichen Gottesdienst. Der Gottesdienst ist geprägt von einer heiligen Scheu vor Gott und von der Anbetung Gottes in Geist und in Wahrheit. Ich möchte dann abschließend einen Ausblick geben, mein Resümee ziehen und nach vorne blicken. Das können wir durch die Kirchengeschichte alles beobachten. Aber was hat es für uns heute zu bedeuten und für uns morgen zu bedeuten? Anfangen möchte ich mit einem Beispiel aus einer besonderen Dürresituation. Ein Beispiel, an dem wir lernen können, dass nicht jeder von Gott berufene Prediger auch Erfolg in seinem Dienst haben muss. Ein Beispiel, an dem wir lernen können, dass wahre Erweckung auf Gottes souveränem Handeln begründet ist und nicht auf uns selbst. Und ich möchte sprechen von Noah. Noah predigte lange. Und menschlich gesprochen war seine Predigt wirkungslos. Es waren 8 Leute in der Arche. Er wird zu den Glaubenszeugen gezählt in Hebräer 11, Vers 7. Und in 2. Petrus 2, Vers 5 heißt es, er ist der Prediger der Gerechtigkeit. Noah, ein von Gott berufener Prediger. Und was er getan hat, konnten die Leute nicht übersehen. Er hat ein Riesenschiff gebaut. Und offensichtlich war auch jemand, der ihnen das Wort gepredigt hat, der sie zur Buße gerufen hat. Es hat keine Buße getan. Gott gefiel es unter der Predigt von Noah, niemanden das Herz aufzutun. Gottes Geist hatte sich von den Hörern so zurückgezogen, dass keiner Buße tat, keiner zum rettenden Glauben kam. Obwohl Noah Gottes Wort predigte, blieb es ohne Wirkung, weil der Heilige Geist in den Hörern keine Buße und keinen Glauben wirkte. Unter Noahs treuer Predigt gab es keine geistliche Erweckung. Die Menschen waren in ihren Sünden verhärtet und verloren und unbußfertig gingen sie in den Sünden und gingen sie in den Fluten unter. Eine ernste Warnung. Das bringt mich zu meiner fünften und letzten These, mit der ich schließen möchte. Erweckung ist möglich, aber nicht machbar. Erweckung ist möglich, aber nicht machbar. Es liegt in Gottes souveräner Hand, ob er Erweckung schenkt oder nicht. Aber es gibt Warnungen in Gottes Wort, die uns zeigen, dass wir geistlicher Erweckung im Weg stehen können. Epheser 4, Vers 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist löscht nicht aus oder unterdrückt nicht oder dämpft nicht. Der Umkehrschluss ist klar, wir können das. Wir können Gottes Geist betrüben, wir können ihn unterdrücken, dämpfen, zurückhalten. Andererseits gibt es viele gut belegte Zeugnisse davon, dass Erweckungen nach Zeiten geschahen, in denen Gläubige besonders darum beteten und sich besonders neu auf Gott geworfen haben. Gerade dieser letzte Vers, den Geist löscht nicht aus, in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, zwei Verse vorher, 1. Thessalonicher 5, 17, betet unablässig, betet ohne Unterlass. Und wir erinnern uns noch einmal an den Vers, wo ich gesagt habe, behaltet ihn im Gedächtnis. In Apostelgeschichte 4, 31, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wenn wir heute Abend etwas mitnehmen, für unsere Zeit heute, für die Zeit morgen und in der Zukunft, wenn wir diese Sehnsucht haben, dass Gott Erweckung schenkt, dann lasst uns das mitnehmen. Beharrt im Gebet. Lasst uns inständig Gott darum anrufen, dass er noch einmal Zeiten der Reformation, Zeiten der Erweckung schenken möchte. Es liegt an ihm, dass er es wirkt. Wir können es nicht machen, aber wir können ihn darum anrufen und ihn darum bitten. Und lasst uns das tun. Erweckung ist auch heute noch möglich, nicht machbar. Und Gottes Geist lädt uns ein. Gottes Wort im letzten Kapitel. Der Geist und die Braut sagen, komm. Wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und Jesus ermutigt uns in Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater vom Himmel, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Und ich möchte euch Mut machen, uns Mut machen, dass wir inständig Gott drum bitten, dass er sein Werk tut, dass er uns auch nochmal Zeiten schenkt von Reformation, die wir heute denken, von Erweckung, Zeiten, in denen Gottes Geist im Besonderen noch einmal die Gläubigen erfüllt und seine Gemeinde heimsucht, denn Menschen zur Buße geführt werden und zum rettenden Glauben an Christus. Es ist möglich, auch wenn wir es nicht machen können, aber Gott in seiner Gnade kann es uns geben. Amen. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir haben heute Abend an verschiedenen Punkten gesehen, wie du in deiner wunderbaren Macht durch deinen Heiligen Geist wirkst, wie du diese Schöpfung ins Dasein gerufen hast, wie du Männer prophetisches Wort geschenkt hast, ja, die Heilige Schrift inspiriert hast. Wir haben gehört davon, wie du aber auch im besonderen Maß den neuen Bund gestiftet hast, in dem ein jeder Gläubige ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und nicht nur für sich allein, sondern auch die Gemeinde Jesu Christi, der Ort der Anbetung und der Gegenwart Gottes ist. Aber wir haben auch gesehen, dass es an uns ist, den Geist Raum zu geben, ihn nicht zu dämpfen, ihn nicht zurückzudrängen, sondern dass wir in beständiger Buße leben, im Glauben an dich, dir auch den Raum geben. Wir bitten dich, Herr, dass du uns mit deinem Geist erfüllen möchtest. Wir haben Sehnsucht danach, dass du Erweckung schenkst, dass du neue Reformation gibst, dass du noch einmal Menschen auch in größerer Zahl zum Glauben an dich führst, dass dein Wort in Vollmacht gepredigt wird. Und wir bitten dich, Herr, gib uns diese Sehnsucht. Und lass uns solche Beter sein, die sich ganz auf dich werfen, denn wir können Erweckung nicht erzeugen und wir können es nicht machen, sondern wir können beharrlich sein im Gebet, beharrlich sein in der Buße. Und das wollen wir gerne tun. Wir wollen dich bitten, Herr, erbarme dich unser und sieh uns an in deiner Gnade. Amen.